ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Caroline Wahl.
Ich freue mich, hier zu sein.
Lieber Caro und du, das hast du mir im Vorfeld gesagt, dann machen wir das so, wenn du dich damit wohler fühlst.
Ja, voll gern.
Gut. Wir reden hier zwischen vielen Lesungen überall in Deutschland. Du hast auch Station gemacht in Rheinland-Pfalz, in Mainz, in deiner Geburtsstadt. Wie fühlt sich das an, in Mainz zu sein?
Ja, nach Mainz zu fahren ist immer schön. Also es ist ein Ort, der mit schönen Erinnerungen verbunden ist. Und ich bin immer gerne hier und mag auch die Menschen, die hier leben. Und es fühlt sich schon so ein bisschen an wie Heimspiel, einfach weil es auch so die Gegend ist, in der ich auch aufgewachsen bin. Also Heidelberg ist ja nicht so weit weg und Mannheim.
Aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg. Du hast jetzt Heimspiel gesagt. Ist das für dich auch so ein bisschen was wie Heimat oder kannst du mit dem Begriff nichts anfangen?
Ich finde es ein schwieriger Begriff für mich, weil meine Eltern jetzt eben auch nicht mehr an dem Ort wohnen, wo ich aufgewachsen bin. Aber natürlich ist der Ort, wo man geboren ist und die ersten Kindheitsjahre verbracht hat, sehr prägend, denke ich. Also wenn Leute sagen, ich bin Mainzerin, dann denke ich, ja, bin Mainzerin. Was sonst?
Also da fühlst du dich zugehörig.
Ja, schon. Ja, doch. Ich identifiziere mich auch gern mit dieser Mentalität.
Bestseller-Autorin. Wenn du das hörst, was löst das in dir aus?
Ja, vielleicht so ein bisschen Stolz und Dankbarkeit, dass ich dann realisiere, ja, ich bin Bestseller-Autorin. Das muss man sich immer wieder auch selbst sagen und selbst dazu ermahnen, das nicht für selbstverständlich zu nehmen und das zu genießen, solange es so ist.
Vielleicht gibt es ja Menschen, die können noch nichts mit deinem Namen anfangen. Also für diejenigen mal die Erfolgsgeschichte so im Schnelldurchlauf. 3 Bücher in 3 Jahren. Das erste Buch ging durch die Decke, 22 Bahnen. Die Geschichte der Schwestern Tilda und Ida. Danach gab es ja so eine Art Mini-Fortsetzung, Windstärke 17. Beide Bücher ganz oben in den Bestsellerlisten. Beide dann insgesamt über 1 Million verkauft, ne?
Ja.
Ich meine, das ist schon eine Marke, 1 Million. Boah. 22 Bahnen wurde verfilmt und jetzt ist das neue Buch erschienen. Das dritte hat von den Figuren her nichts mit den anderen beiden zu tun, die Assistentin. Soweit. Was müssen Menschen noch wissen, die deinen Namen noch nicht gehört haben?
Ach, gar nicht so viel. Ich glaube, wenn sie meine Bücher lesen oder eins davon, dann wissen sie schon relativ viel über mich, weil ich über Schreiben auch so kanalisiere, was mir wichtig ist, was mir auch an meinem Gegenüber wichtig ist. Die brennen, glaube ich, für ähnliche Sachen. Die suchen ja alle so die schönen Seiten im Leben. Und von daher würde mir das komplett reichen, wenn sie ein Buch ihrer Wahl auswählen und lesen.
Vielleicht macht es aber auch bei manchen Klick, wenn wir über dein Äußeres reden. Besondere Frisur. Du hast selber mal gesagt, Prinz Eisenherz, also so ein kurzes Pony. Manchmal auch ausgefallene Klamotten, heute nicht. Heute eher schlichtes Kleid, klobige Schuhe, die dich ein bisschen größer machen. Ist dir das wichtig? Möchtest du auffallen?
Nee, das macht mir eher Spaß. Also als Kind mochte ich auch schon immer so knallige, auffällige Sachen. Und da war es eher so, dass man sich dann nicht immer so getraut hat, weil man dann auch manchmal doofe Rückmeldungen von MitschülerInnen bekommt. Was hast du da an? Ich fand zum Beispiel Hüte und so Kopftücher voll toll. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich darf das alles anziehen, was mir gefällt, was knallt, was glitzert, was plüschig ist, weil ich jetzt auch auf der Bühne stattfinde, im Mittelpunkt bin und freue mich total, dass ich mich da austoben darf und dass ich dann durch die Stadt laufe und so ein richtig auffälliges, glitzerndes Kleid sehe und denke, ja, das kaufe ich mir für meine Lesetour, ja.
Das ist insofern interessant, weil es ja eigentlich auch gerade in der Situation heikel sein könnte, gerade wenn man prominenter ist, sich es dann zu trauen, ist vielleicht ja auch nochmal was Besonderes.
Ja, aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also ich denke mir immer, wenn sich jetzt Leute an meinem Kleidungsstil oder so aufreiben, dann sollen sie sich bitte daran aufreiben und daran viel Freude haben. Aber ich mag es einfach, wenn es bunt ist. Meine Wohnung ist auch total bunt. Ich habe ein rosa Regal, alles. Ich versuche immer so viel Farbe und so in mein Leben reinzubringen, weil mir das einfach gute Laune macht. Und ja, ich finde, das sind so die schönen Dinge im Leben, die alles halt ein bisschen aufpeppen.
Das neue Buch heißt Die Assistentin. Das hast du deiner Schwester gewidmet. Die hat es natürlich auch gelesen. Ne?
Ja.
Ja. Und dein Vater inzwischen auch?
Ich glaube noch nicht.
Ich glaube, er hängt ja immer ein bisschen hinterher.
Er hängt hinterher. Ich glaube, er kämpft gerade mit Windstärke 17.
Immer noch?
Ja, immer noch. Mama verteidigt ihn auch immer. Ich werde es auch in jedem Interview immer ansprechen, wenn es gefragt wird, um da einfach so ein bisschen Druck aufzubauen.
Klar. Wir haben uns aber im Vorfeld nicht abgesprochen, dass ich die Frage stellen soll, damit der Papa weiß. Ne?
Ja. Ich freue mich, dass sie kommt. Ja, für mich ist es halt einfach nicht so gut nachvollziehbar, weil ich immer so wahnsinnig neugierig auf mein Gegenüber bin. Und vor allem, wenn so Familienmitglieder ein Buch schreiben würden oder was machen, dann würde ich das sofort lesen. Und deswegen macht mich das so wütend, dass der das nicht liest.
Vor allem, weil es ja auch ein Thema in dem Buch ist ja auch die Befreiung oder das Loslösen aus dem Elternhaus. Warum war dir das Thema wichtig?
Ich glaube, weil es zentral ist im Leben vieler. Also diese Loslösung vom Elternhaus, die findet ja auch gar nicht unbedingt nur mit 18, 16 oder so statt. Ich finde, die ist ein fast lebenslanger Prozess, dass man die eigenen Erwartungen von den Erwartungen der Eltern abkoppelt oder miteinander in Einklang bringt. Und dieser Loslösungsprozess ist, glaube ich, in meinem Leben zentral, im Leben meiner Mitmenschen zentral. Und in gewisser Weise erzähle ich ja in jedem meiner Romane von diesem Emanzipationsprozess. Mhm. Also junge Frauen, die ja raustreten in ein selbstbestimmtes Leben. Und ja, es war auch bei mir ein schmerzhafter Prozess zu realisieren, ja, die Eltern haben andere Erwartungen an ein erfolgreiches Leben wie du selbst und das ist in Ordnung und ihr könnt euch trotzdem gegenseitig lieb haben, aber jetzt mach dein Ding.
Und das ist ja gerade auch Charlottes Geschichte in Die Assistentin, dass sie ja dann doch aber auch in heiklen Momenten mit der Mutter telefoniert, da ruft sie die Mama an.
Ja, diese Verbindung zur Familie ist ja die dickste und engste und festeste Verbindung und natürlich findet da immer wieder ein Rückruf auf diese Verbindung, vor allem auch in schweren Zeiten statt. Und dass Charlotte eben immer wieder, ja, sie hofft ja eigentlich, dass die Eltern sagen, geh da weg, komm wieder zurück nach Hause, das ist ein Scheißladen. Aber das kommt nicht. Also die Eltern erwarten von ihr, dass sie sich durchbeißt, weil das eben auch nochmal eine andere Mentalität ist, mit der die Eltern aufgewachsen sind. Und ja, es ist, tut weh, diese Geschichte zu erzählen, dass eben diese Aussage, geh da weg, nicht kommt. Aber es tut auch gut, dass Charlotte es selbst schafft, ohne Märchenprinz, der sie da rauszieht, ohne Eltern, die sie da rausziehen, dass sie es einfach aus eigenem Antrieb schafft, da auszubrechen. Ist ja auch wahnsinnig schön.
Das zweite große Thema des Romans ist Machtmissbrauch. Also die Assistentin, eine junge Frau, arbeitet in einem Verlag unter einem fiesen, anstrengenden, narzisstischen Chef. Hat sie Angst? Es ist ja so eine Mischung. Manchmal macht sie sich ja auch lustig über ihn.
Ja, es ist so, diese Beziehung zwischen den beiden ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu fassen. Mhm. Also manchmal ist es ja auch schön. Und sie lachen zusammen, sie haben ähnlichen Humor. Sie will die Bestätigung von ihm, er will manchmal auch die Bestätigung von ihr. Und dann ist er halt wieder scheiße und sie ist total überfordert und weiß gar nicht, wie sie reagiert. Schämt sich dann auch, wenn sie zu sehr auf seine fast flirtigen Kommentare eingeht und so weiter. Also ich finde, diese Beziehung zwischen den beiden war beim Schreiben auch sehr schwierig zu fassen, weil sie eben viele Facetten hat.
Du hast mal in einem Interview gesagt, Charlottes Geschichte ist nicht meine Geschichte, wir teilen aber bestimmte Erfahrungen miteinander. Also dieses Verhältnis und Machtmissbrauch, ist das auch was du erlebt hast?
Also ich kenne es einfach von vielen Geschichten auch von Menschen und ich habe es auch selbst in der Verlagsbranche beobachtet und in diesem Roman sind auf jeden Fall mehr persönliche Erfahrungen eingeflossen und ich weiß auch, dass es diesen Machtmissbrauch in der Verlagsbranche gibt.
Und das Fatale ist, dass andere drumherum es beobachten, ja auch Frauen, auch ältere Frauen und nichts machen.
Ja, das ist fast noch das Schlimmste, was mir auch beim Schreiben erst richtig klar geworden ist. Man denkt am Anfang immer, ja, der Verleger ist der Böse, der muss weg und dann ist alles gut. Aber letztendlich sind ja die anderen Figuren, die da zuschauen und alle wissen es und schauen zu, wie eine Assistentin nach der anderen rekrutiert wird und gekündigt wird und rekrutiert wird. Und die sind, ja, zum Beispiel Alexandra Liebig ist ja selbst in dem Alter, wo sie Mutter sein könnte und stützt das fast noch und hilft bei der Suche nach neuen Assistentinnen und so weiter. Und ich finde, dass die mindestens genauso schuldig sind. Und das will ich, glaube ich, auch. Nee, ich will eigentlich gar nicht erzählen, aber vielleicht ist es was, was dann beim Lesen und beim Schreiben klar wird, dass man seine eigene Position in Frage stellt und dann denkt, wenn ich jetzt Assistentin wäre oder wenn ich jetzt dort arbeiten würde und das sehen würde, was würde ich machen? Dass man seinen eigenen moralischen Kompass vielleicht mal in Frage stellt und neu aufstellt.
Reden wir mal über das Schreiben. Da sagst du, da vergisst du alles um dich herum, tauchst voll in die Geschichte ein. So, und ich kann mir das nur schwer vorstellen, jetzt bei all diesen Terminen rund um das neue Buch, dann auch noch rund um die Verfilmung von 22 Bahnen. Wo bleibt dir da die Zeit zum Schreiben?
Die nehme ich mir, die muss ich mir nehmen, weil es mir extrem gut tut. Also ich merke das immer, dass ich diese kurzen Tage, ich weiß zum Beispiel, hatte so ein, zwei Zwischentage bei meinen Eltern und dass ich dann einfach den Laptop aufklatsche und lese. Also ich recherchiere gerade noch viel und dann wieder in diese Geschichte eintauche und mir überlege, wie es weitergeht und so. Das gleicht mich aus, das tut mir gut, das brauche ich. Und deswegen muss ich mich sogar dazu ermahnen, dann einfach zu schreiben und eben jetzt nicht zum Beispiel Steuern zu machen.
Muss auch sein.
Muss auch sein, aber ich denke mir immer so, das ist jetzt wichtiger für deine Gesundheit. Was auch falsch ist.
Und Joggen, das machst du auch regelmäßig,
ja, ich laufe,
ne?
Gerne.
Das ist auch so deins.
Ja, total. Laufen und Schreiben, das sind meine Schutzräume, wo ich Kraft tanke. Und wobei beides auch zusammenhängt. Also beim Laufen höre ich Musik und überlege, wie es mit der Figur weitergeht. Viele Dinge, die meine Figuren machen, passieren beim Laufen. Ich muss dann vor allem so in den Wald, wo nicht so viele Menschen sind oder am Wasser. Und dann kennen viele LäuferInnen wahrscheinlich diesen Punkt, ab dem die Gedanken anfangen, mit der Musik zu fließen und wo ich mich dann auch in so einem komischen Zwischenstadium zwischen Konzentration und Wegfließen bin. Und dann weiß ich, jetzt bin ich bei ihr.
Und wie sieht dann so dein Arbeitstag normalerweise aus, wenn du jetzt nicht zwischendrin immer auf Lesungen bist? Also du sitzt dann morgens diszipliniert am Schreibtisch?
Also ich habe so einen großen Esstisch, das mag ich fast lieber. Ich koche mir erst einen Kaffee.
Mit der neuen Siebträgermaschine?
Ja, oh, das ist schön.
mit der du dich inzwischen auskennst?
Ja, also es macht doch Spaß. Ich finde schön, dass das so ein Ritual ist und dass man zum Beispiel auch für jeden Kaffee oder für, dass man echt viel reinigen muss und so. Aber dadurch bekommt diese Tasse Kaffee nochmal so einen ganz anderen Wert und man freut sich so auf die. Also ich freue mich fast schon abends auf den Kaffee morgen und überlege immer, welche Tasse ich dann nehme. Und ja,
statt einfach nur auf den Knopf zu drücken.
Ja, und dann hört man diese Geräusche, man riecht den Kaffee. Ich liebe einfach Kaffee. Ist mein Kaffee und Energy Drinks sind einfach mein Schreibelixier. Und dann habe ich diese Tasse Kaffee und dann schreibe ich vier Stunden oder so, sitze da rum, zwischendurch halt auch manchmal Mails und so. Das ist jetzt nie so klar abgegrenzt. Und dann gehe ich raus, laufen am Wasser, mache ein Bild von meiner Leiter, das ich auf Instagram poste. Und dann schreibe ich nochmal ein bisschen. Oder man muss ja auch meistens Dinge tun, irgendwelche Termine, wenn ich dann mal in Kiel bin oder Schreibkram, Telefonate, es kommt immer mehr dazu, als man eigentlich will. Und deswegen habe ich auch entschieden, dass ich so oft wie möglich dann zu meinem Wohnwagen einfach zum Schreiben auch fahre.
Wo steht der?
Der steht jetzt in Holland. Auch okay. An dem Campingplatz, wo auch der Wohnwagen von meinen Eltern steht. Mhm. Das ist fast, vielleicht ist das so am ehesten noch mein Zuhause, weil ich da eben seit ich 4, 5 bin, jedes Jahr mehrmals bin. Und die Leute dort kenne, auch die HolländerInnen, die in dem Ort wohnen und arbeiten und so weiter. Deswegen ist das so ein bisschen zu Hause, auch Familientreffpunkt, wo ich meine Brüder sehe, die dort auch ab und zu sind. Es ist so schön, wenn man da auch nicht so einen Briefkasten oder so, man hat da nicht den Alltag, der so ablenkt.
Du betonst immer, wie wichtig dir deine Freiheit ist und dass dieses Schreiben können und auch vom Schreiben leben können, dass das ja für dich Freiheit bedeutet. Nach diesen jetzt so erfolgreichen Büchern gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass das ja auch für einen gewissen Druck sorgt. Ich meine, das ist ja fast, das kann ja nicht so bleiben.
Ja, voll, das kann definitiv nicht immer so bleiben. Aber es ist so ein schöner Druck, dafür zu kämpfen, weil es ist so meins und es fühlt sich so richtig an zu schreiben. Und ich finde es so toll, dass ich mit diesem Schreiben, was sich so richtig anfühlt, jetzt noch so viele Menschen gerade erreiche. Und deswegen möchte ich diesen Erfolg, der gerade da ist und der nicht immer da sein wird, in vollen Zügen genießen und für den kämpfen und mich ausprobieren und auch mal einen Fehler machen. Ich will, dass es auch mal runtergeht, damit es danach wieder hochgehen kann und so weiter. Ich genieße den. Ich bin überhaupt kein Mensch, der so einen Druck und so gerne mag oder mochte bisher. Ich fand es nie cool, krassen Zeitdruck oder so zu haben, mochte ich gar nicht. Und jetzt zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt meinem Lektor gesagt, ich möchte 26 den nächsten Roman doch bringen, weil sie meinten alle, mach ein bisschen langsamer, genieß es. Und dann dachte ich so, nee, ich bin jetzt auf Seite 100. Ich möchte gerne den schon 2026 im Herbst bringen. Und es hat sich total gut und schön angefühlt. Und es ist jetzt schön, so ein Ziel wieder zu haben, den jetzt zu schreiben. Und ich liebe den Druck gerade und ich bin ganz überrascht auch davon, dass ich diesen Druck liebe, weil es eben eigentlich meiner Person widerstrebt.
Du hast eben gerade gesagt, ausprobieren ist dir wichtig. Das neue Buch, Die Assistentin, ist ja schon anders als die beiden anderen, auch so vom Stil her, allwissender Erzähler und so. Was aber doch alle Figuren gemeinsam haben, sie sind ja alle irgendwie so ein bisschen Außenseiterinnen, oder?
Ja, voll, ja. Ja, sie sind alle wütend und Außenseiterinnen. Ich glaube, das ist vielleicht einfach so mein Lebensgefühl, immer Außenseiterin zu sein, nie wo ganz richtig dazu zu gehören und dann trotzdem so den eigenen Weg zu finden. Ich glaube, dieses Lebensgefühl ist bei mir so bestimmt, dass sich die Figuren bei mir nie ganz davon lösen werden können. Wahrscheinlich bin ich da einfach auch zu eine schlechte Schriftstellerin, dass meine Figuren immer Außenseiterinnen sind und immer das Meer lieben. Aber manche Dinge sind im eigenen Leben so zentral, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das nicht so ist, dass man dieses Gefühl hat, nicht dazu zu gehören.
Und eine Liebesgeschichte muss aber auch immer ein bisschen mitspielen, ne?
Ja. Ja, im dritten Roman sollte wirklich keine dabei sein. Ich weiß auch nicht, was da
aber
passiert ist.
Aber ohne ging nicht.
Und dann lief auf einmal wieder dieser schön gelockte blonde Bär mir entgegen. Und dann dachte ich so, was mache ich jetzt mit dem? Und dann hat Charlotte auch gedacht, was mache ich jetzt mit dem? Und dann dachte ich, eigentlich fehlt ja noch eine Liebesgeschichte. Und dann war es ganz schön. So ein kleiner Nebenhandlungsstrang, der so ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Ich lese und schaue am liebsten Liebesgeschichten. Ich weiß auch nicht, was ich da wegkompensiere. Aber es macht mir auch am meisten Spaß, Liebesgeschichten zu schreiben. Und deswegen muss immer eine kleine dabei sein. Mal schauen, wie es weitergeht.
Das erste Buch, 22 Bahnen, so erfolgreich, wurde ja auch verfilmt, in diesem Sommer in die Kinos gekommen. Also die beiden Schwestern, Tilda studiert Mathe, Ida 11 Jahre, die beiden leben mit der alkoholkranken Mutter zusammen. Tildas Leben ist voll durchgetaktet, deshalb auch diese 22 Bahnen. Das als Film. Wie hast du mitreden können beim Drehbuch?
Also beim Drehbuch gab es eine Drehbuchautorin, die das auch voll in der Hand hatte. Also die hat es geschrieben und dann habe ich das fertige Drehbuch bekommen, durfte meine Anmerkungen und so zum Ausdruck bringen. Und dann haben wir eben 2 Runden miteinander, auch mit der Filmproduktionsfirma und so zusammengesessen. Und ja, sind wieder näher zum Ursprungstext gegangen, so ungefähr beim Drehbuch.
Und bei der Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler?
Das war aufregend. Da bin ich der Regisseurin Mia auch sehr dankbar, dass sie mich so mit an Bord genommen hat, weil das natürlich total aufregend ist, wenn dann das Casting stattfindet und sie mich auch gefragt hat, wen sie denn einladen sollte oder wen ich mir gut als Tilda oder Viktor vorstellen könnte und dass sie da auf mich gehört hat, dass dann wirklich SchauspielerInnen eingeladen worden sind und dass sie mich immer so mit, also sie hat mich immer angerufen nach dem Castingtag und hat gesagt, die war richtig gut, die war leider nicht so toll und so weiter und das habe ich. Ja, das war voll schön, da dabei zu sein, weil das voll eine andere Branche ist, die ich bisher gar nicht kannte. Und wo es dann hieß, dass Janis Niebüner Viktor spielt und Luna Wedler Tilda, da war ich sofort, ja, das passt.
Und hattest du denn aber beim Schreiben, hast du ja wahrscheinlich auch ein Bild im Kopf?
Nee, gar nicht. Nee? Eher so ein Gefühl. Also Bei mir ist es so, ich habe nie so ein klares Bild oder ein Vorbild Menschen vom Äußeren da, sondern eher so ein Gefühl. Also als Mia mir dann die Schauspielerin genannt hat, die für Tilda gecastet worden sind, da wusste ich sofort, nee, die ist zu zart, zu filigran für eine Tilda. Und bei Luna war es zum Beispiel, ja, die passt, die hat dieses Brutale, aber auch dieses Zärtliche, diese Ambivalenz und so weiter. Das ist eher so ein Gefühl für einen Menschen, wie man es auch bei Menschen manchmal hat. Und die kann dann viele verschiedene Haarfarben haben und so weiter. Es geht um diese Aura, diese Wirkung, die die hat.
Und dann Filmpremieren, roter Teppich. Ist das dein Ding?
Es macht schon Spaß, aber nicht nur. Ich finde es schön, in unterschiedliche Welten einzutauchen. Also ich liebe Buchmesse, ich liebe Buchmessenpartys. Ich finde es dann toll, beim deutschen Filmball zu sein, auf dem roten Teppich. Und dann freue ich mich auch wieder zu Hause zu sein oder im Wohnwagen und mit gar keinen Menschen zu sprechen. Also ich finde es voll das Geschenk, dass ich das alles erleben darf, dass ich SchauspielerInnen kennenlernen darf, dass ich da auf dem roten Teppich stehe und Interviews gebe. Das ist alles super geil, aber am meisten liebe ich das Schreiben und ich glaube, das wird immer so bleiben. Und ich freue mich, dass mein Leben gerade so vielseitig ist und dass man immer so auch spürt, okay, das war jetzt genug roter Teppich, genug Reiserei, jetzt ziehe ich mich 2 Wochen zurück. Und dass man so alles gerade ein bisschen haben kann, finde ich toll.
Und jetzt wurde das Buch 22 Bahnen ja auch noch zum Schulstoff, ja, an Schulen behandelt, im Unterricht. Es gibt sogar einen Lektüreschlüssel, also so Interpretationshilfe. Hast du dir den durchgelesen?
Ich habe ihn überflogen, das ist auch...
Weil ich meine, das stelle ich mir schon super speziell vor.
Ich finde das fast noch... Darf ich sagen, dass ich das fast krasser finde als Kinofilm?
Ja. Das habe ich mich echt auch gefragt, ja.
Ich finde, es ist krasser als Kinofilm, weil es so ein, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Ritterschlag, Ritterinnenschlag, weil ja, man sich halt so gut an die eigene Schulzeit erinnert und man da eben Kafka, Goethe und so weiter gelesen hat und dass jetzt SchülerInnen 22 Bahnen lesen und dass es dann jetzt so ein Lektüre-Schlüssel gibt, wo dann der Text analysiert wird und die Figuren, ja, als ich auch diese eine Abituraufgabe bekommen habe vom bayerischen Fachabitur. Das war so wirklich so ein Moment, wo man dachte, okay, das ist krass.
Und schreiben dir Schülerinnen und Schüler auch?
Ja, das war so schön, die sind so süß. Das ist, also SchülerInnen, die mir schreiben, das ist fast das Süßeste. Weil die dann ja auch erzählen, dass sie das in ihrer Abituraufgabe gebracht haben und dass die total sich freuen, so einen anderen Text wie die anderen, also eben nicht Goethe und so zu lesen. Und wenn, vor allem freut mich, wenn sie sagen, durch diesen Text haben sie Bock auf Literatur oder auf Schreiben. Das ist natürlich das Allerschönste. Und ja, das ist ja auch was, was man sich auch selbst für sich damals gewünscht hätte, dass man nicht nur, dass man junge AutorInnen in der Schule liest, sondern auch, dass man über Instagram die kontaktieren kann. Ist doch mega geil.
Ja, super, super.
So, ich freue mich auch immer, wenn die mutig sind und das machen und hoffe auch immer, dass ich das gebührend belohne und versuche zu reagieren. Und ich finde das schön, dass die so einen lebendigen Kontakt dadurch zur Literatur haben.
Nach dem ersten Erfolg hast du dir ein Auto gekauft? Also Cabrio fahren bedeutet auch für dich Freiheit, dann der Wohnwagen, den hast du schon angesprochen. Es fehlt ja eigentlich nur noch das Boot.
Oh, ja, ja, Besitz ist halt auch immer so eine Sache, da man muss sich ja drum kümmern. So langfristig könnte ich mir schon vorstellen, so ein kleines Bötchen zu haben.
Brauchst du erstmal einen Bootsführerschein?
Ich brauche erstmal einen Bootsführerschein, aber ich hätte jetzt nicht Bock auf so ein Segelboot, was man dann immer winterfest und so machen muss. Ich glaube, mir würde es auch reichen, wenn ich einen Partner finde, der einfach ein Boot hat.
Okay, das haben wir dann hiermit jetzt auch mal geklärt, welche Eigenschaften der Partner
der
mitbringen
soll mich
muss.
Dann mal mitnehmen. Genau. Nee, nicht nur Partner, Freundinnen, die ein Boot haben, die mich mal mitnehmen. Ich würde, also was ich wirklich sehr romantisiere und was so ein Lebensziel ist, und ich habe nicht so viele Lebensziele, ich finde so eine Weltumsegelung schon krass reizend. Also so auf dem Wasser sein, mit einem Schiff wirklich auf dem Ozean zu sein und umherzublicken und nur Wellen und Wasser zu sehen und dann kommt man Unwetter und man hat wirklich Todesangst und dann fährt man unterschiedliche Häfen an und ist in diesem Unterwegsstadium, das will ich unbedingt mal machen und ich finde, das ist bestimmt eine der krassesten Erfahrungen, die man sammeln kann.
Das glaube ich auch, das glaube ich unbedingt. Aber ja, genau, also nicht ungefährlich. Ja,
ja, ich nicht ungefährlich und dadurch umso reizender. Ich folge auf TikTok und Instagram eben ganz vielen solchen, ja auch jungen Menschen, die eben dieses Weltumsegelungsthema für sich entdeckt haben und die einfach auf dem Schiff leben. Und das macht mich voll neugierig.
Deshalb, also du liebst das Meer, deshalb bist du ja auch ans Meer gezogen, nach Kiel. Schwimmen ist aber wiederum gar nicht so sehr dein Ding, aber du hast während deines Studiums, glaube ich, Surfkurse gegeben, ne, in Holland.
Ja, ja. Also dort auch auf dem Campingplatz gibt es so eine Windsurfschule und okay. Ich habe in den Semesterferien dort oft ausgeholfen. Mhm. Das hat voll Spaß gemacht. Man ist ja den ganzen Tag draußen mit jungen Menschen. Ja, meine Gruppen, ich glaube, die haben immer am wenigsten gelernt, aber die hatten eine gute Zeit.
Und tauchen, wäre das was?
Habe ich auch noch Fische. Nie gemacht.
Du magst Fische, ne?
Wäre, glaube ich, was für mich. Ja, im oder? Wasser sein mag ich gerne. Also ich bin nicht so eine Schwimmerin, ich plansche voll gerne. Mhm. Also wenn ich an der Ostsee mal einen Tag habe, dann da immer so tief zu tauchen wie so ein Fisch und sich so schwerelos zu fühlen. Ich fühle mich so wohl im Wasser. Man fühlt sich ja wirklich so leichter.
Ja, und das klingt Probleme ja voll nach weg. Tauchen eigentlich.
Ja, vielleicht muss ich da mal reingehen. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit meinen Öhrchen, aber das kriegen wir
hin. Kann man lernen. Ja, ist schon ein Erlebnis. Also weil, ich meine, du kennst dich auch mit Fischen aus, hast irgendwie der weiße Hai, hast du auch geguckt,
ja,
ne?
Hai, mein Bruder und ich, der Uli, der ist auch so Hai, so ein Hai-Fan, also richtig doll. Ich habe damals einfach alles mit ihm gemacht. Wenn er Computer gespielt hat, saß ich neben ihm, habe ihm zugeschaut. Wenn er mit seinen Freunden Tischtennis gespielt hat, habe ich mit Rundlauf gespielt. Und wenn er Hai-Filme geschaut hat, habe ich mitgeschaut. Und er hat Hai-Filme geliebt. Es gibt ganz, ganz abgedrehte Hai-Filme und ich habe die alle mit meinem Bruder mir reingezogen. Und immer, wenn ich jetzt irgendwas mit Haien sehe, dann schicke ich ihm ein Bild und ich habe auch so ein Kleid mit einem Hai-Kopf drauf. Und habe ihm das auch sofort geschickt und da ist so ein Haikopf drauf und unten springen so ganz viele kleine Delfine und habe ihm das ganz enge, seidige Kleid geschickt, habe ihm gesagt, guck mal, das habe ich mir gerade gekauft, ist auch was für dich und dann meinte er, ja, aber die Delfine müssen weg. Wieder so ein Moment, wo man checkt, dass man seine Familie so doll gern hat.
Reden wir über deine Familie. Geboren in Mainz, aufgewachsen dann in der Nähe von Heidelberg. Genau, die zwei älteren Brüder, eine jüngere Schwester. Der Vater Chirurg, die Mama Lehrerin. Was würdest du sagen, wie war deine Kindheit?
Schön. Also schön, würde ich sagen, sehr behütet. Und wir waren alle sehr eng miteinander. Dadurch, dass meine Geschwister und ich sehr weit auseinander sind und meine Eltern beide berufstätig waren, haben wir auch viel untereinander aufgepasst. Also meine Brüder haben mich in den Kindergarten und in die Schule, also in die Schule bin ich halt selbst gelaufen, aber in den Kindergarten gebracht. Da weiß ich noch, mein Bruder, der hat mich immer mit seinem Fahrrad in den Kindergarten gebracht und ich musste, das hatte hinten keinen Gepäckträger, ich musste mich immer auf diese Mittelstange setzen und hab's gehasst. Über die Hobel, weil es so weh tat und dann hat es manchmal extra doll gemacht oder so. Aber es gab auch liebe Momente. Aber ich habe dann wiederum meine Schwester in den Kindergarten gebracht und habe es gehasst, weil es so ein ewig langer Weg ist und als Kind kommt einem ja alles immer so lang vor. Aber dadurch sind wir alle so, ja, wir sind sehr, sehr verbunden miteinander. Meine kleine Schwester ist, glaube ich, der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich beschütze die mit meinem Leben und umgekehrt auch und ich meine Familie sehr gern und habe jetzt auch in der stressigen, anstrengenden Zeit gemerkt, dass Familie immer da ist und dass trotz aller unterschiedlicher Lebensvorstellungen und Erwartungen ich dort immer wieder zurückkehren kann, wenn es mir schlecht geht und dass da die Mama ist und mich wieder aufpäppelt und es macht mich sehr glücklich, das zu wissen.
Allein das zu wissen hilft ja schon, ne?
Ja, ja. Diese Gewissheit, dass da immer jemand ist, die gibt einem dann halt auch Kraft, durchzuhalten. Und jetzt war ich eben 2-3 Tage da und dann ist man wieder Kind ab dem Moment, wenn man durch die Tür tritt. Und die Mama fragt mich, was ich essen möchte und ich wünsche mir Kässpätzle und dann schauen wir abends eine Serie zusammen, die wir schon 20 Mal zusammengeschaut haben und es ist einfach so schön, so einen Ort zu haben, wo man zu Hause ist, wo man akzeptiert wird, wo man geliebt wird, auch wenn man manchmal scheiße ist.
Und du telefonierst manchmal stundenlang mit deiner Schwester?
Mit meiner Schwester? Also meine Schwester, Mutter zum Beispiel telefoniere ich nie stundenlang, aber mehrmals am Tag, weil ich einfach immer mal wieder durchklingel und eine Frage habe. Und meine Schwester, wir verbringen manchmal halt so Zeit am Telefon miteinander. Also wir telefonieren beide mit Kopfhörern. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Kiel bin und viele Erledigungen habe, sagen wir, zur Apotheke muss, dann noch in den Supermarkt, dann noch, was weiß ich, was mit dem Auto klären, vielleicht noch einen kleinen Strandspaziergang mache, dann habe ich sie die ganze Zeit auf den Ohren und sie macht währenddessen ihren Alltag, geht aus der Bibliothek nach Hause, muss auch noch, keine Ahnung, kurz zum Kaufland, geht dann
ich würde wahnsinnig werden. Dieses Parallel ist der Wahnsinn.
Ja,
aber ihr redet ja auch nicht die ganze Zeit sondern...
Meine Schwester ist auch pfiffig, also die checkt dann, okay, die ist gerade an der Kasse, der Empfang war kurz weg. Ja, du warst gerade im Aufzug und so weiter. Und dann, du bist gerade in die Tiefgarage gefahren und so. Es ist mehr so, wir haben immer viel miteinander Zeit verbracht und wir machen das jetzt weiterhin. Also sie war jetzt auch bei dieser ersten Woche, der Erscheinungsterminwoche, war sie dabei und wir sind halt einfach so, wir kennen uns so gut, dass wir auch alles voneinander verstehen. Also wenn sie mein Gesicht sieht, dann checkt sie, oh, die ist gerade genervt und wir können uns halt so lesen und wissen auch, welche Knöpfe wir drücken müssen, damit es der anderen Person wieder besser geht und so weiter. Und deswegen, ja, schaffen wir es auch trotz der Distanz, sie wohnt in Tschechien, einfach immer beieinander zu sein.
Mit so 14 Jahren ungefähr, da hast du dich eher so zurückgezogen und bist abgetaucht in Bücher, in Fantasiewelten. Was waren das für Bücher?
Da alles. Also mit 14 war es wirklich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht nur noch Jugendliteratur. Ich gehe jetzt in die Bücherei. Wir hatten so eine voll schöne Schulbücherei. Mhm. Auch toll sortiert, immer Neuerscheinungen und so weiter. Hatte auch letztens noch mal eine Lesung dort, es war sehr schön, da zurückzukommen. Und da habe ich angefangen, alle Regale mir anzuschauen. Ich habe sogar Krimis und Thriller gelesen, dann schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und habe dann auch von der Mama, meine Mutter mag total gerne so Bronte und Austen-Romane, die habe ich alle gelesen, sehr gemocht. Dann Kundera entdeckt und bei den Neuerscheinungen geschaut, auch Jugendliteratur. Ja, fand es in dieser Zeit total aufregend, dass ich so ganz viele unterschiedliche Welten habe, in die ich eintauchen kann und habe dann immer einen Stapel ausgeliehen und dann auch immer Strafe zahlen müssen und so
weil
weiter.
Weil du es nicht wieder zurückgegeben hast,
ja,
pünktlich.
Ja, weil ich immer vergessen habe, eins oder so. Ja, das war total schön, diese Welt für mich zu entdecken und es war ein Glücksanker in einer Zeit, wo es sehr düster und wo ich sehr traurig war. Dann habe ich gespürt, wie weit und groß die Welt ist und wie viel man erleben kann, ohne diese Schulbücherei zu verlassen. Und ja, meine Mutter hat dann irgendwann sogar gesagt, du kannst jetzt nicht abends und nachts so lange lesen. Und es war dann wirklich manchmal so, dass ich jede Minute gelesen habe, sogar manchmal im Laufen zum Bus.
Okay.
Und das war so. Ich habe auch richtig gemerkt, dass mir das Lesen auch so ein Selbstbewusstsein gegeben hat. Also die Schule, meine Mitschüler konnten mir nichts mehr anhaben, weil ich hatte ja meine Figuren, meine Bücher, meine HeldInnen.
Als Freunde.
Ja, so ein bisschen.
So ein bisschen. Dann war es ja irgendwie fast logisch, dass du Germanistik und deutsche Literatur studiert hast. Das passt da ja so rein. Und du hast auch in Verlagen gearbeitet. Das heißt, und das finde ich eigentlich spannend, du weißt eigentlich, worauf es ankommt, also wie dieses Business läuft. Das geht ja nicht allen Autoren so.
Ja, voll, das hilft mir total.
Oder?
Also ich weiß, wie es abläuft, wie so ein Verlag organisiert ist. Ich finde auch rückblickend, also grundsätzlich wäre ja so der Weg, den man Menschen, die AutorInnen werden wollen, empfiehlt, nach Leipzig oder Hildesheim ans Literaturinstitut zu gehen und schreiben zu lernen. Ich habe mich das nicht getraut, weil ich nie so selbstbewusst war, zu sagen, hey, ich möchte gerne schreiben, sondern ich dachte, ich liebe Texte, ich liebe Lesen, ich möchte gerne was mit Texten und Literatur machen, ich will im Verlag arbeiten. Und ich glaube, dass dieser Weg rückblickend gut für mich war, weil ich im Studium einfach wahnsinnig viele Texte analysiert habe, mich viel mit Sprache beschäftigt habe. Was macht einen Roman aus, dass er eben eine Grenzüberschreitung braucht? Ich mochte zum Beispiel diese russischen Formalisten, die sehr strukturell und räumlich Texte analysiert haben. Und ich glaube, dass das mir rückblickend sehr viel gegeben hat. Nicht, dass ich das jetzt wie so ein Werkzeugkasten anwende, sondern dass es so in mir drin ist. Und dass ich das,
aber das
unterbewusst
ist das eine.
Verwende.
Also dieses, ich sage jetzt mal, der theoretische Überbau und dann aber diese Geschäftswelt der Verlage.
Voll. Also dass ich weiß, wie so eine Presseabteilung funktioniert, dass ich weiß, genau, wer da der richtige Ansprechpartner ist, dass ich auch weiß, die marketingmäßig geht das Budget jetzt da rein und so weiter. Das ist, gibt mir einfach auch so ein Selbstbewusstsein zu checken, was da so geht, wie so die Vorschüsse sind, wer was zu tun hat, wie zum Beispiel so eine Vertreterkonferenz abläuft, was die VertreterInnen machen und so weiter.
Und ich meine, das erste Buch wurde ja versteigert oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Also die Verlage haben dann mitgeboten und ich meine, unterm Strich dann Filmrechte und alles. Also kannst du doch eigentlich sagen, du bist eine clevere Geschäftsfrau, oder?
Ja, ich mag das ja alles nicht so mit dem Finanziellen und Verhandeln. Ich glaube, am meisten genieße ich das Kreativsein, aber man wird dann gezwungenermaßen eine Geschäftsfrau, ja. Also ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen so und mag das gar nicht, dass man sich so, weiß nicht, dass ich so viele Calls, ist ja auch ein ganz schlimmer Begriff, dass ich so viele Gespräche habe.
Ja, aber andererseits hast du ja auch gesagt, du möchtest auch das Geld verdienen, weil das bedeutet dir ja auch wiederum Freiraum und Freiheit.
Geil. Ja,
das ist ja toll.
Es ist geil und ich freue mich auch immer mehr reinzukommen und so eine Unternehmerin zu sein und es selbst in der Hand zu haben. Ich habe es selbst in der Hand. Ich kann selbst verhandeln. Ich weiß jetzt, wie ungefähr mein Marktwert gerade ist und so weiter. Das ist total schön und deswegen möchte ich da eigentlich auch gar nicht jammern. Es ist schön, dass ich Zoom-Calls habe und dass ich jede Entscheidung selbst treffen kann.
Ja,
also das ist ja, man könnte auch sagen, ich stricke jetzt ein Team um mich herum und so weiter und spreche alles immer ab. Und gerade ist es, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich alles wirklich alleine mache. Und das ist ja auch cool. Ja, es ist diese maximale Freiheit, glaube ich, die ich spüre, trotz der vielen Dinge, die man zu tun hat.
Die aber auch einen Preis hat. Also maximale Freiheit, aber natürlich ein hoher zeitlicher Aufwand und natürlich auch durch die selbstbewusste Art, zum Beispiel auch auf Instagram oder so, fühlen sich dann manche regelrecht provoziert. Wie gehst du damit um, dass dann auf einmal das so kippt? Es gibt ja dann Hasskommentare, Hetze, Neid.
Ja, ich merke, dass ich da voll reinkomme gerade. Also ich lerne das alles gerade. Es ist jetzt in der Vergangenheit das erste Mal gekippt und das war am Anfang befremdlich, aber jetzt merke ich gerade, dass ich total positiv aus dieser Zeit heraustrete, weil ich auch so eine geile Supportbewegung erlebt habe. Also zum Beispiel Frauen, die ich bewundere, Sophie Passmann, Nina Tschuber, Emilia Schüle, haben mich verteidigt, sind da, haben ihre Reichweite genutzt, um zu sagen, hey, wir sind Frauen, wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Und ich habe das total als, ja, das hat mir voll mich da drin bestärkt, weiter so zu machen und hat mich voll gefreut, dass da viele Frauen sind, dass wir uns gegenseitig feiern, unterstützen und geile Sachen raushauen. Und deswegen ist alles gut und ich mache das weiter und ich muss einfach, glaube ich, damit leben, dass ich polarisierend bin. Ich bin einfach eine, die raushaut, was sie denkt und halte das gerne aus.
Ja, weil das Interessante ist ja, dass ich dann nicht mehr sachlich, konstruktiv mit zum Beispiel deinem Schreibstil, deinen Figuren auseinandergesetzt wird, sondern dann macht man sich über das Pony lustig, über die Frisur, findet es unmöglich, dass du Energy-Drinks trinkst, schnelle Autos magst oder ein Cabrio fährst und dann werden auch noch die Automarken durcheinander gebracht.
Ja, das ist
also
das Schlimmste.
Ist doch eigentlich das Schlimmste,
also das
oder?
Ist eigentlich also alles, was du gesagt hast, ist in Ordnung, aber dann denke ich so, Leute,
Es ist kein
Porsche, es ist kein Ferrari, es ist ein BMW. Ich bin dann so wirklich, ich bin, glaube ich, ganz, ganz kurz davor, mir einfach aus Prinzip ein Ferrari zu kaufen. Nee, Spaß beiseite. Aber ja, ich glaube, das ist einfach was ich gerade auch lerne. Also ich bin jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Ich äußere mich oft. Und ich glaube, das ist jetzt auch was, wo ich hineinwachse, wo ich auch Fehler mache, wo ich manchmal Sachen sage, die ich hinterher bereue und so weiter. Es ist eine neue Position, eine neue Rolle und es ist ungewohnt, dass jeder eine Meinung zu dir hat, dass jeder dein Auftreten kommentiert. Und ich merke aber, dass ich jetzt gerade sehr viel lerne. Auch lerne, dass mir eben zum Beispiel Familie extrem wichtig ist, jetzt gerade als Rückhalt und so weiter. Deswegen war das rückblickend eine harte Zeit auf jeden Fall, die letzten Wochen. Aber jetzt geht es mir gerade richtig gut und ich habe wieder so eine Energie und eine Lust und eine Freude an allem. Und was ich vielleicht auch unbedingt noch sagen will bei dieser schwierigen Zeit, die wir gerade besprochen haben, was mir so viel gibt, sind diese Lesungen abends. Ich hatte am Anfang Angst vor diesem Tourplan und auch von diesen, es sind ja größere Räume und so weiter und hatte Angst vor dem Reisen und so. Aber das gibt mir so viel. Das hat so eine ganz andere Stimmung jetzt, diese Lesung. Da kommen LeserInnen, die sind lustig, die haben Bock, die bringen mir Energy Drinks mit, die malen mir meine Leiter, die bringen mir Elfbass für die Autofahrt mit und die strahlen und dann sind wir da anderthalb Stunden zusammen und lachen und es ist so, das gibt mir so viel und das macht mich so glücklich, dass ich jetzt so Leute um mich habe, die alle so einen guten Humor haben und mit denen ich abhänge. Deswegen ist das was, was ich jetzt gemerkt habe, was ich liebe.
Und sind es bei den Lesungen vor allem jüngere Menschen oder ist es jetzt, bist du dabei, generationenübergreifend zu schreiben? Also ich kann an der Stelle sagen, meine erwachsene Tochter hat das Buch gelesen oder hat die ersten zwei Bücher gelesen, ich habe alle drei gelesen. Also wir haben da schon auch was Gemeinsames gefunden.
Ja, und das ist so schön. Also ich wollte auch so zeitlose Geschichten erzählen und dass jetzt unterschiedliche Altersklassen zu meinen Lesungen kommen und dann über die Texte miteinander sprechen, finde ich einfach schön, wenn da so Brücken gebaut werden. Wobei man sagen muss, es sind vor allem Frauen. Also der Männeranteil ist wirklich unter 5%, würde ich sagen.
Okay. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ich glaube, dass grundsätzlich Frauen mehr zu Lesungen gehen. Ich habe gehört von BuchhändlerInnen und VeranstalterInnen, dass Männer vor allem zu Krimi-Lesungen gehen, wenn überhaupt. Und sonst, naja, okay. Ich glaube, dass Frauen auch mehr lesen. Und ich glaube aber auch, dass meine Texte auch mehr Frauen ansprechen. Es sind Liebesgeschichten auch drin. Ach, keine Ahnung.
Ja, und es geht um Frauen, die Schwierigkeiten haben, aber trotzdem ja auch das Schöne im Leben sehen. Ja. Und ist das auch so deins, worum es dir geht? Also Hoffnung, Lebenslust?
Ja, voll, ja. Ja, ja, das zelebriere ich beim Schreiben. Worum geht es mir im Leben? Worum geht es den Figuren? Die sind am Anfang eben, geht es ihnen nicht so gut und dann finden die zurück zum Leben, zu den schönen Dingen. Freuen sich, wenn es nach dem Sommerregen draußen gut riecht. Ja, vor allem freuen sich auch am Miteinander mit den Mitmenschen, haben ihre Mitmenschen lieb, beschützen sie und so weiter. Das ist immer das, worauf ich mich beim Schreiben auf die Suche mache, nach ja, dieser Bock aufs Leben. Also Schreiben macht mir Bock aufs Leben. Ich schreibe gerne und dann gehe ich raus und dann freue ich mich, wie meine Figuren, dass es draußen nach dem Sommerregen gut riecht.
Damit sind wir am Schluss von SWR1 Leute. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Kuscheltier fand ich zu heikel. Also deine Gang ist schon relativ groß. Da sitzt ja eigentlich immer eins auf dem Beifahrersitz, ne? Und die schenkt dir auch die Mama, glaube ich.
Das ist so lustig. Ich hatte die am Anfang in meinem Bett und jetzt sind so viele, dass die überall in meiner Wohnung abhängen. Wenn so, es kamen jetzt auf ein paar Presseteams und dann sitzen auf dem Sofa zwei, auf dem Sessel, dann im Arbeitszimmer. Es ist sehr lustig bei mir zu Hause.
Genau, also da dachte ich so, nee, besser was Vergängliches und über die Energy Drinks haben wir schon gesprochen. Ich habe so drei eingepackt. Und damit es hier kein Product Placement gibt, habe ich einfach SWR1 drüber geklebt.
Geil.
Du kannst ja so ein bisschen Testtrinken machen.
Überraschung, ja,
oder?
Toll.
Überraschungstrink.
Super.
Und dann noch, irgendwo habe ich mal gehört, du magst Duftbäume.
Ja.
Einhörner.
Geil. Ach, wie schön. Das freut mich total. Liebe ich.
Ja, super.
Schön.
Dann reiche ich dir jetzt hier das gelbe Säckchen rüber.
Ja, danke
mit
schön.
Den Sachen.
Bitte schön. Danke.
Und wünsche dir tolle Lesungen. Tolle Gedanken und ja, vielen Dank fürs Hiersein.
Ach toll, ich freue mich. Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.